NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. In der engen Dreizimmerwohnung überkam Max oft das Gefühl, als ob Myriaden Tonnen Feinstaub seiner Vorfahren wie Schlacke in der Luft hingen. Es sind Sätze wie dieser, mit denen der Wahlhamburger Joachim Benzlowitz sein Aufwachsen als jüdischer Junge in Stuttgart beschreibt. Herup vom Tisch und Lechaim, ein jüdisches Leben im Nachkriegsdeutschland, heißt der autobiografisch grundierte Roman, der gerade erschienen ist und aus dem der Autor nächste Woche in Hamburg liest. Joachim Benzlowitz wurde 1956 in Stuttgart geboren. Sein Vater und sein Großvater hatten als einzige aus einer großen Familie den Massenmord an den Juden überlebt, zuletzt in Buchenwald und Mauthausen. Während der Großvater 1946 in das britische Mandatsgebiet Palästina emigrierte, um als gesetzestreuer Jude in Israel zu leben, blieb der Sohn, im Roman der Vater von Max, in Stuttgart und heiratete eine nichtjüdische Deutsche, die für die Ehe mit ihm zum Judentum konvertierte. Joachim Benzlowitz, im Hauptberuf Jurist und unter anderem Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Norddeutschen Bühnenverbandes, jahrelang auch Vorsitzender Richter des Schiedsgerichts der jüdischen Gemeinde Hamburg, schildert in seinem ersten Roman episodenhaft, anschaulich und sehr spannend, was es hieß, als jüdischer Junge in Nachkriegsdeutschland aufzuwachsen und erwachsen zu werden. Joachim Benzlowitz' Herup vom Tisch und Lechaim ist ein ungewöhnlicher Titel. Lechaim ist das jüdische Prost und heißt auf das Leben. Aber was bedeutet Herup vom Tisch?
Also erstmal, Herup vom Tisch ist jiddisch und es heißt, jetzt mal wörtlich übersetzt, runter vom Tisch. Und die besondere Bedeutung bei meinem Vater war natürlich immer, oder bei Maxens Vater war immer, wenn er eine Diskussion beenden wollte.
Dann hat er gesagt, Herup vom Tisch.
Genau, erledigt, genau.
Und dann gab es keine weitere Debatte.
Und dann gab es keine weiteren Diskussionen mehr. Wollte nicht mehr drüber reden.
Wie oft passierte das?
Ja, ganz häufig so. Zu Hause für die Kinder war das schon häufiger mal hörbar, dieses Herup vom Tisch.
Sie sprechen im Roman fast nie von Stuttgart, sondern immer vom Kessel, in dem Stuttgart ja geografisch auch liegt. Aber man hat so Assoziationen. Was wollen Sie ausdrücken mit Kessel?
Ich glaube, für Max hatte das auch noch eine andere Bedeutung. Hatte was Erstickendes, war eng und spießig. Und ja, das war so eine Empfindung. Und dann war das subjektiv tatsächlich so bei dem Protagonisten, dass er manchmal auch dann das Gefühl hatte, der Kessel läuft quasi jetzt über, ne? Wenn dann auch Streit war.
An einer Stelle heißt es im Buch, der junge Max, also quasi ihr alter Ego, sollte als Stolz des Judentums die Schuld des Vaters kompensieren. Welche Schuld?
Also die Schuld, dass Maxens Vater hier in Deutschland geblieben ist, also wenn man so will, im Land der Mörder. Und dass, anders als die Schwester von Max, Max diese Schuld am Ende nicht angenommen hat. Also nach dem Motto, ich übernehme das jetzt, was du da auf unsere Schulter oder auf die Schulter der Kinder platziert hast. Bestimmte Vorstellungen eben von, was im Grunde für ihn verloren gegangen ist, also in seiner untergegangenen Welt. Aber wichtig ist, dass Max auch im Roman den Schalter irgendwann mal umgedreht hat, im Gegensatz zu seiner Schwester, die das angenommen hat, die Schuld, und nach Israel ausgewandert ist und es ihm sozusagen recht machen wollte.
Gehörte zu dem Schuldgefühl auch, dass er nicht eine jüdische Frau geheiratet hatte? Oder, ich meine, es gab ja kaum Auswahl sozusagen, das war ja direkt nach dem Holocaust.
Also klar, also nach dem Holocaust war da gar nichts. Da gab es wie so in solchen Filmen Berlin-Babylon irgendwie rauchende GIs, die da durch die Stadt fuhren und wo da Zigarettenqualm in der Luft lag und da hat man irgendwo das Leben nachholen wollen. Und mein Vater war ja, oder der Vater war ja auch im Grunde seine ganze Jugend im KZ. Und er hat dann das Leben nachgeholt, ist auch völlig normal. Und da hat er halt dann dieses schwäbische Mädel kennengelernt, die selber irgendwie in so einem kleinen Vorort da von Stuttgart war und die auch wahrscheinlich Gott froh war, praktisch aus diesem Mief und aus dieser Enge rauszukommen, eines sehr spießigen Elternhauses.
Bei Ihnen zu Hause wurden viele Gebote des Judentums beachtet, koschere Küche, also strikte Trennung von Milchigem und Fleischigem, Schabbatfeier, jüdische Feiertage. Was bedeuteten die Tradition und die Gebote für Ihren Vater?
Ja, also Familie, so ein Kern, der da in der neuen Heimat geschaffen werden konnte. Und Wohlfühlen und Frieden, also das wäre die Bedeutung für Tradition.
Er war aufgewachsen in?
In Ostschlesien. Ja, das war schon so eine Städtelwelt, die man eigentlich heute gar nicht mehr so kennt, wo man da natürlich strikte Traditionen hatte. Ne? Also das spielte da eine große Rolle.
Hat Ihr Vater quasi versucht, ein bisschen was von dem, was er erinnerte? Also ich glaube, der Terror ging los, da war Ihr Vater 12, wenn ich das richtig erinnere.
Richtig, ja.
Hat Ihr Vater quasi versucht, ein bisschen was von dem wieder aufleben zu lassen, was er in seiner Kindheit als Heile und als Geborgenheit erlebt hatte?
Ja, ich denke auch. Da haben Sie recht, Frau Ingelin. Also ich glaube, er wollte einfach wieder stolz sein auf seine Familie, dass er wieder was geschaffen hat. Also dass das, Anführungszeichen, jüdische Leben irgendwie weitergeht. Und das war für ihn halt, die Kinder aufwachsen zu sehen. Er hat das aber auch vorgelebt. Also es soll jetzt nicht wertend klingen, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, also er war jemand, der das voll vorgelebt hat. Und
was jetzt? Das Judentum, das jüdische?
Das Judentum total vorgelebt hat. Also das war von seiner Jugend her in ihm drin, die Tradition. Und er kannte alles aus dem FF, also auch alles, was mit Religion und so weiter zu tun hatte, Gebetsbücher, also da war der im Grunde der Champion, ja.
Ja, Sie schildern die Schabbatfeier am Freitagabend als etwas sehr Schönes für Max und einmal heißt es der Schabbat als treuer Freund und zugleich nimmt Max, das war wie eine Filmvorführung, also wie ein Schauspiel und das klingt dann schon irgendwie zwiespältig. Was war da?
Was Sie als zwiespältig angesprochen haben oder Ambivalenz hier vielleicht in der Wahrnehmung von dem Protagonisten war natürlich, dass der Vater von Max hat, was er auch gelebt hatte, damals noch als seine Familie lebte, da zelebriert und die Mutter, die versuchte da irgendwo mitzuhalten. Das war wie so ein Theaterstück eben, wo sie versuchte, ihre Rolle zu spielen, genau. Und das bei ihren Launen, ne, das war, also das ist bei uns zu Hause, ich erinnere mich, es gab immer unglaublich viel Geschrei, also jedenfalls vor Schabbat oder sonst immer, entweder wenn Geld gefehlt hat oder wenn sonst irgendwas war. Also der Schabbat war eine Insel der Zeit, wo mein Vater quasi das Zepter in der Hand hatte.
Also es war für Sie eine Zeit des Friedens?
Für mich total auch geschützt. Also das war eine Zeit des Friedens.
Da wurde nicht gestritten.
Es war irgendwo auch schön. Und es wurde dann ein paar Mal sogar gelacht. Also insbesondere, wenn Alkohol getrunken wurde. Und Essen und Trinken ist ja im jüdischen Glauben sowieso immer sehr wichtig. Also das hat natürlich was mit Verfolgung zu tun, dass man immer sehr viel zu Hause zugebracht hat. Es war so eine andere Atmosphäre. Es war unwirklich. Es war, als ob alles drumherum im Grunde ausgeblendet ist.
Max, so versteht man, fühlte sich oft sehr gefangen. Also der Satz, den ich zu Beginn zitierte, macht das deutlich. Etwas von den Vorfahren hing wie Feinstaub in der Luft. Was war es, was dieses Gefühl des Gefangenseins auslöste?
Also mit diesem alltäglichen Abgrund seiner Erlebnisse und seiner Erfahrungen wurde man eben schon früh konfrontiert. Also ich erinnere noch immer diese Schuhschachtel. Also es stand da so eine Schuhschachtel immer auf dem Tisch vom Frühstück und die war riesengroß und da waren die ganzen Tabletten drin und die wurden immer mehr.
Die Ihr Vater
und
nahm.
Weil er war sehr krank, traumatisiert und das hat ihm geholfen, diese Tabletten, damit er überhaupt überlebt. Er hatte ja keine Kraft mehr.
In der Schule sehnte Max sich ja danach, wie alle zu sein, dazu zu gehören. Er erzählte auch eher nicht, wenn er in Israel in den Ferien gewesen war, wo. Und wie war das trennend in der Schule, jüdisch zu sein? Wurde man ständig irgendwie in eine Schublade gesteckt? War das ein Thema? War man quasi die Fachkraft für Holocaust-Geschichte? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also man war natürlich dann immer irgendwie was Besonderes und der Elefant im Raum gleich. Also wenn klar war, der ist jüdisch und nicht ein normaler Junge. Wenn man eingeladen war, war dann eben dann doch ein Schweigen oder eine Verklemmtheit da. Also dann hat man anders mit mir gesprochen oder auch, wenn man so will, gewisse Themen anders mit mir verhandelt.
Wie ging jetzt Ihre Loslösung vom Elternhaus vonstatten? Weil so ganz dramatische Brüche gab es irgendwie nicht.
Es war schleichend. Also einmal, ich würde beispielhaft nennen, also die Loslösung mit der Ummeldung von dieser Privatschule, also dieser Nazischule auf ein staatliches Gymnasium, also die eigenmächtige Ummeldung.
Das haben Sie gemacht?
Ja, das habe ich selber gemacht.
Mit Papas gefälschter Unterschrift.
Ich habe eine Unterschrift gefälscht, aber mein Vater hat dann nicht groß dagegen gehalten. Ich habe mich da abgemeldet selber. Und dann natürlich später der Auszug aus dem Elternhaus. Also vor dem Abitur bin ich noch ausgezogen.
Wie alt waren Sie da?
Eine kleine Bude mit 17, also vor dem Abitur noch ausgezogen. Man hat ja da stramm CDU gewählt in der Zeit. Und ich war denen sowieso immer viel zu links zu Hause.
Und das war Ihre Ablösung. Und gerade für Ihren Vater muss das ja auch sehr schwer gewesen sein, wenn Sie sagen, Familie bedeutete ihm alles und war der Halt. Hat er das jetzt irgendwie akzeptiert oder wie war das?
Nee, er hat es am Ende immer akzeptiert.
Also Ihr Vater war im Grunde sehr solidarisch mit Ihnen?
Ja, so kann man das ja sagen. Er hat es am Ende irgendwie akzeptiert.
Sie deuten das an. Im letzten Drittel des Buches merkt man, wie dankbar Max seinem Vater ist und wie sehr er sich mit ihm verbunden fühlt. Worauf beruhte das?
Im Grunde habe ich das immer bewundert, welche Werte er versucht hat zu vermitteln, auch religiös, moralisch, an die Kinder, an uns, auch an mich. Und das trotz all dieser Erfahrungen im KZ und dieser Angeschlagenheit und Krankheit. Ein Vorbild, der für seine Familie sein letztes Hemd gegeben hätte. Mhm. Der hätte alles für seine Familie getan.
Obwohl Ihr Vater selber eine deutsche Konvertitin geheiratet hat, ist es im Buch jedenfalls eine familiäre Katastrophe, als auch Sohn Max sich mit einer Nichtjüdin verbindet und die dann ebenfalls konvertiert. Wieso war das jetzt so eine Katastrophe? Man hätte doch meinen sollen, ja, Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum.
Ich war für ihn sicherlich eine Enttäuschung, was also die Investitionen anbelangt, weil ich wurde natürlich da immer so auf irgendwelche Reisen geschickt von jüdischen Organisationen, wo man dann Mädels kennenlernen könnte, international. Aber das war dann immer ein Reinfall. Also jedenfalls ist da bei mir nie der Funken rübergesprungen. Insofern war ich wahrscheinlich für meinen Vater in gewisser Weise ein Reinfall, ne? Also eine Fehlinvestition gewissermaßen, ne? Ja.
Erst nach dem Tod des Vaters erfährt Max, ihr alter Ego, aus Gutachten für die Wiedergutmachungsrente, wie schlimm der Vater als 17-Jähriger im KZ gefoltert wurde, also ganz furchtbar. Und da steht im Buch, da sei bei Max etwas ins Rutschen gekommen. Wie meinen Sie das? Was ist da ins Rutschen gekommen?
Ja, da ist es nochmal brachial über mich reingebrochen. Wenn man das dann so liest, was er dann so alles erleben musste und ihm widerfahren ist an Terror, war da natürlich auch so eine Wut, also eine richtige Wut.
Ja, auf die Deutschen, auf ihre Umgebung wahrscheinlich allgemein, oder?
Also die Deutschen, also es war einfach die Wut, dass das einfach so unter den Tisch gekehrt worden ist und was der leiden musste, genau.
Am Ende des Romans heißt es, Max habe immer alles an Vergangenheit mit sich geschleppt, immer denselben Möbelwagen. Zitat, das Kinderzimmer war noch nicht richtig aufgeräumt. Hat denn das Schreiben des Romans geholfen beim Aufräumen des Kinderzimmers?
Ja, also unbedingt. Ja, es war jetzt nicht Resignation oder so, es war einfach so ein innerer Frieden, genau.
Herzlichen Dank, Joachim Benzlowitz, für dieses Gespräch. Ihr sehr lesenswerter Roman, Herup vom Tisch und Lechheim, ist in der Edition Königsstuhl erschienen und kostet 25 Euro. Sie stellen ihn in der kommenden Woche in Hamburg vor, am Dienstag, den 3. September im Warburghaus. Beginn ist 19.30 Uhr und man braucht ein Ticket. Joachim Benzlowitz, Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug einen Song von Isabel Frey gewünscht. Es heißt Sholem. Ich habe jetzt gelernt, das ist das jiddische Wort für Shalom, Frieden. Wunderbar. Was ist das für ein Lied? Was bedeutet es Ihnen?
Also das Lied finde ich unglaublich schön. Also es handelt von Frieden, von Freiheit vor allen Dingen. Also ja, auch ein bisschen Aufsässigkeit, aber das ist ja auch ein bisschen jüdisch, ne? Also, und Neubeginn und vor allen Dingen Zuversicht. Also für mich Zuversicht. Und letztendlich bin ich ja auch ein unausrottbarer Optimist.
Wollt ich gehad koje. Wollt ich gelaufen in die Gassen, wollt ich geschrien, Sholem, oi Sholem, 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 yaradai, dai, 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 yaradai, dai, dai, yara dai 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 ja da dai, 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 da dai, dai. Wollt ich gehad koeich, wollt ich gelaufen in die Gassen, wollt ich geschrien sollen, oi sollen, sollen, sollen. Ja da dai, 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 ja da dai, 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 ja da dai, 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 da dai, ja da dai, dai, dai. Yara dai 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 dai, yara dai 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 dai, yara dai 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 dai, yara dai dai dai, yara dai 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 dai dai, yara dai 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 dai, yara dai 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 dai, yara dai 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 dai.
Scholem, das war Elisabeth Frey. Der Titel ist auf ihrer CD Millennial Bundist zu finden. Frey lebt als jüdische Musikerin und Aktivistin überwiegend in Wien und definiert sich als Bundistin in der jiddischen Tradition. Ihre neue CD erscheint demnächst. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Aus Furcht vor Nachahmern des tödlichen Anschlags von Solingen ist ein im Hamburger Grindelviertel geplantes Straßenfest abgesagt worden. Ihm sei bewusst, dass man mit der Absage eigentlich ein falsches Zeichen setze, heißt es in einer Erklärung des Grindel-Vereinsvorsitzenden Jimmy Blum. Letztlich sei es genau das, was Terroristen erreichen wollten. Aber man sei zu dem Entschluss gekommen, dass trotz Security und Unterstützung durch die Polizei keine Sicherheit garantiert werden könne. Gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde und in Kooperation mit Kultureinrichtungen sollte das Fest die Vielfalt jüdischer Lebenskultur in den Mittelpunkt stellen. Geplant gewesen seien unter anderem Aufführungen der Hamburger Bühnen, verschiedener Kulturvereine und Organisationen. Die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Anke Frieling, bezeichnete die Absage des Grindelfestes als Armutszeugnis für die Stadt. Gerade jetzt sei es wichtig, dass solche friedlichen Feste für Toleranz und Vielfalt sicher durchgeführt werden könnten. Sie forderte Bürgermeister Peter Tschentscher auf, sich gemeinsam mit dem Veranstalter und allen relevanten Gruppen umgehend auszutauschen, damit das Grindelfest wie geplant sicher und friedlich stattfinden könne. Das Grindelviertel war vor dem Holocaust Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg. Die Aktionsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland wendet sich mit einem gesellschaftlichen Appell gegen die Zunahme von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Hintergrund sind Drohungen gegen den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens Christian Wagner, der zuvor die AfD in Thüringen kritisiert hatte. Diese Menschenfeindlichkeit basiere häufig auf rechtsextremen Vorstellungen von Politik und Gesellschaft, die mit verfälschenden Geschichtsbildern verbunden seien. Bislang unbekannte Täter hatten nach Wagners Angaben sein Porträt auf eine Todesmarschstele geklebt. Die Stele erinnert an die Opfer der Todesmärsche aus den Lagern des KZ-Komplexes Mittelbau-Dora. Zu den rund 50 Unterzeichnenden des bundesweiten Appells zählen führende Forschende sowie Vertreterinnen und Vertreter von Gedenkstätten, Stiftungen und den Kirchen. Im Streit um das Schmährelief Judensau an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt will sich der Kläger nach mehreren Niederlagen vor deutschen Gerichten an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Er möchte nach eigenen Angaben erreichen, dass das antijüdische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert entfernt wird. Der Bundesgerichtshof hatte 2022 in letzter Instanz entschieden, dass eine Bodenplatte und ein Aufsteller mit erläuterndem Text vor der Kirche ausreichten, um aus dem Schandmal ein Mahnmal zu machen. Die Wittenberger Stadtkirche gilt als Mutterkirche der Reformation, weil dort einst Martin Luther predigte. Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzhüte als Juden identifiziert werden sollen. Schweine gelten im jüdischen Glauben als unrein. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jolt Baller aus Leipzig.
Das fünfte Buch Mose, Deuteronomium, findet in den letzten 37 Tagen im Leben des Mose statt. als er den Bund zwischen dem Allmächtigen und dem jüdischen Volk bekräftigt. Der Zweck der Wiederholung ist nicht eine wortgetreue, exakte Wiederholung der Ereignisse, wie wir auch an den beiden Versionen der 10 Worte mit nuancierten Unterschieden sehen. Der Zweck besteht darin, das jüdische Volk in seiner neuen Realität zu führen. Denn nach 40 Jahren wundersamer Existenz, in denen ihnen ein Wasserbrunnen folgte, sie Brot vom Himmel bekamen und die schützende Wolken über ihnen waren, müssen sie nun in eine nicht wundersame Existenz übergehen, sich im Land Israel mit all seinen Herausforderungen niederlassen, ihren Lebensunterhalt verdienen, auf dem Land arbeiten und Spiritualität in unser alltägliches, profanes Leben integrieren. An diesem Scheidweg präsentiert Mose die Gebote und beginnt mit den folgenden Worten, Deuteronomium 11, Vers 26. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. In der deutschen Übersetzung hören wir es nicht, aber im hebräischen Original gibt es eine grammatikalische Änderung innerhalb des Verses. Er beginnt mit Singular, Re, siehe, und geht dann im Plural weiter. Ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Warum wechselt der Vers plötzlich und inkonsequent vom Singular zum Plural? Der berühmte Gelehrte des 16. und 17. Jahrhunderts, der Prager Rabbiner Shlomo Ephraim Lunschitz, schlägt in seinem Torah-Kommentar Keli Yakar vor, dass die Antwort im Talmud Traktat Kiddushin zu finden ist. Unsere Weisen sagen dort, dass ein Mensch sich selbst so betrachten sollte, als wäre er genau zur Hälfte verantwortlich und zur Hälfte verdienstvoll. Er so handeln, als wären die Platten seiner Waage im Gleichgewicht, so dass er, wenn er ein Gebot erfüllt, Glück hat, da er sein Gleichgewicht auf die Waage des Verdienstes verlagert. Wenn er ein Gebot oder Verbot übertritt, wehe ihm, denn dann neigt sich seine Waage in Richtung der Schuld. Rabbi Elazar, der Sohn von Rabbi Shimon, sagt, da die Welt nach ihrer Mehrheit beurteilt wird, je nachdem, ob die Menschen eine Mehrheit der Gebote oder eine Mehrheit der Sünden begangen haben und ein Individuum ebenfalls nach seiner Mehrheit beurteilt wird, muss jeder Mensch bedenken, dass er, wenn er ein Gebot erfüllt, lobenswert ist, da er das Gleichgewicht zwischen sich selbst und der ganzen Welt auf die Waagschale des Verdienstes legt. Umgekehrt, wenn er ein Verbot übertritt, wehe ihm, denn er kippt die Waage für sich selbst und die ganze Welt auf die Seite der Haftung. Mit anderen Worten, jeder Mensch sollte sich als 50-50 Verdienste und Fehler betrachten und seine nächste Handlung wird sein Schicksal beeinflussen. Darüber hinaus sollte er die Welt als 50-50 betrachten und dass seine Handlungen die ganze Welt beeinflussen werden. Und deshalb hebt Moses den Singular und den Plural hervor. Wir sind für unsere eigenen Handlungen verantwortlich, aber wir haben auch die Fähigkeit, die ganze Welt zu beeinflussen. Der renommierte zeitgenössische Rabbiner und rabbinische Richter, Rabbiner Osher Weiss aus Jerusalem, stellt fest, dass diese Idee nicht nur metaphysisch ist. Jede Handlung, die wir ausführen, wirkt sich auf andere in der realen Welt aus. Sie sehen, was wir tun, und wir haben entweder einen positiven oder einen negativen Einfluss. In vielen Bundesländern in Deutschland stehen wir kurz vor den Wahlen. Dieses Sprichwort aus dem Talmud ist ein Aufruf an uns alle, nicht zu vergessen, dass wir nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere gesamte Gesellschaft verantwortlich sind.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Jolt Baller aus Leipzig. Zum Schluss hören Sie das Mismor Lesodo. Übersetzt lautet der Text: Jauchze dem ewigen Erde, dient dem ewigen mit Freude, kommt von ihm mit Jubel. Es singt Kantorin Rosalyn Barrack, San Francisco, begleitet von verschiedenen Chören. Oh,
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.